Datum und Uhrzeit. Ein vergleichsweise triviales Thema oder unterm Strich kommt man darauf hin, warum das ganze Schotter so kompliziert ist. Datum und Uhrzeit ist langsam entwickelt, von Menschen gemacht und nicht von Informatikern. Ja, kurze Intro, wie ich zu dem Ding gekommen bin. Das Phänomen kennt sicherlich der ein oder andere von euch aus, wenn man hat irgendein Thema, irgendein Projekt, man könnte irgendwas machen und sowas, man hat eine Idee und was macht man als erstes? Eine Webseite. Eine Webseite, in dem Fall die vom CCC Stuttgart und wir haben da so abgelegt, so strukturiert in so einer YAML-Datei, die Vortragsabende mit Titel und dem entsprechenden Startdatum. YAML, weil wir wollten statischer Seitengenerator, voll hip, nicht wahr? Machen wir damit, YAML ist irgendwie doch menschenlesbar und computerlesbar, ist vielleicht so ein netter Kompromiss und YAML behauptet, das kann irgendwie Datum, Uhrzeit irgendwie strukturiert hier ablegen. Also naiver Ansatz, mal runtergeschrieben für unsere Vortragsabende, ein Stück in dem Fall Java gehackelt, nee, das Originalcode war in Ruby, wie auch immer, Probleme sind überall die gleichen. Gesagt, getan, mal einmal ausgeben, Vortragsabend, es beginnt um 21:30 Uhr, wart. Ja, irgendwie, ja, und dann begannen die Probleme. Datum und Uhrzeit. Ich fange mal vorsichtig an mit dem Datumsformat, mal ganz vorsichtig so. Der 4.6.2012. Also der 4. Juni 2012 oder ist eigentlich eher der 6. April 2012 gemeint? Wer weiß es ja in den Weiten des Untiefen des Internets ja gerade nicht. Kommt diese Angabe gerade irgendwie aus Europa von den 7-Bit-Amerikanern oder wo ganz woanders her? Es könnte ja auch der 12. Juni 2004 gemeint sein. Wäre jetzt ja auch vorstellbar. Also und überhaupt 2012 oder 1912? Was wollen die eigentlich alle von mir hier? Leute lästern da relativ böse über die Amerikaner von wegen, ja, Logik versus amerikanische Logik, ja, muss man jetzt, also alle haben wir mal drüber gelacht, wenn wir es gesehen haben, fairerweise muss man sagen, die Welt ist komplizierter und wir können über mehr Leute lachen als die Amerikaner, unter anderem über uns selber. Vielleicht könnte man ja sagen, ah, es gibt einfach so ein paar Datumsformate, die einen machen Tag, Monat, Jahr. Wie bitte? Feuer, ja. Nicht spoilern, ISO-Format kommt nachher. Ja, abwarten. ISO-Format kommt nachher und wo ISO oder nicht ISO ist. Also manche Leute sagen einfach als Konvention Tag, Monat, Jahr. Das kennen wir. Wir sind hier gehören zu diesen türkis gefärbten. Andere machen Jahr, Monat, Tag. Das macht in gewisser Weise ja auch Sinn. Spätestens die Informatiker können sich sofort damit anfreunden. Ist im Directory richtig sortiert. Und dann gibt's noch die Monat, Tag, Jahr-Fraktion hier. Was macht der Rest der Welt jetzt? Es gibt Gegenden, da macht man das eine oder das andere. Und dann gibt es noch Gegenden, die machen Tag, Monat, Jahr oder Monat, Tag, Jahr. Und in der Tag, zum Beispiel die Kanadier, je nachdem, wo man sich gerade im Land befindet, ist eine der drei Varianten der gängige Standard. Na, das ist ja super, nicht wahr? Ja, okay. Jetzt, wir brauchen an dieser Stelle offensichtlich professionelle Unterstützung. Professionelle Unterstützung, also heißt irgendwelche Leute, die sich damit auskennen. Ja, ja, genau, wurde schon gesagt, die ISO, nicht wahr? Die ISO 8601. Irgendjemand hat sich mal hingesetzt und sagt, ja, wir definieren das jetzt einfach mal sauber, weil so kann das ja nicht weitergehen. ISO 8601 sagt, okay, wir reden erstmal nur über gregorianisches Datum. Es gibt noch, ach, mache ich übrigens den ganzen Vortrag, es gibt noch diverse andere Kalender auf dieser Welt, so den im asiatischen Bereich, den Hindu-Kalender und noch ein paar weitere, die lasse ich mal komplett außen vor. Auch über die Zeitunrechnung zwischen Mars und Erde werde ich jetzt hier nicht näher eingehen. Die sagen, okay, gregorianisches Datum, Uhrzeit, Zeitzonen und sie machen auch was über Zeitintervalle und sagen, okay, man kann hier dieses, also wir schreiben das Jahr in 4 Ziffern, wir schreiben den Monat und wir schreiben den Tag. Man kann freundlicherweise, um es menschenlesbar zu machen, noch hier Bindestriche dazwischen machen, das ist vielleicht ganz hübsch, tut aber semantisch nichts zur Sache. Dann kann man mit einem T getrennt noch eine Uhrzeit da hinten machen. Die Uhrzeit kann mit Sekunden sein, ohne Sekunden sein, mit Trenner. Und optional gibt es hier noch so einen ominösen Zeit-Offset. Ja, den Millisekundenanteil. Okay, in Ordnung. Also kann man jetzt einmal hier durchgehen. Es gibt da noch Varianten für Intervalle und für Zeitspannen. Also gibt es auch noch mal was. Man kann also P kommt vorne ran, wenn man ein Zeitintervall meint und solche Sachen. Also da hat jemand drüber nachgedacht und eigentlich wäre doch jetzt alles soweit klar. XKCD hat das ja treffend formuliert, ab sofort machen wir alle ISO die ISO und zwar hier nach diesem Format hier. Also folgende Formate sind damit hier obsolet. Und kommentiert wurde das Ganze, das wurde an 6588 publiziert und 12104 nochmal ergänzt. Ja, wie auch immer. Was man davon schon mal mitnehmen kann, die Benutzer, wenn man ein Programm schreibt, wo Benutzer was reintippern können, sollen, müssen, die bevorzugen natürlich ein lokalisiertes Format, das, was sie gewöhnt sind. Fair Play, der Benutzer stellt es irgendwo mal ein. Was ich dann intern mache, um Gottes Willen, bitte irgendeine einheitliche Darstellung, nicht das einfach irgendwo abspeichern, sondern einmal wissen, was hat er jetzt gerade gemeint, der hat es mir irgendwo mal vielleicht eingestellt oder gesagt, ich konvertiere es in eine einheitliche Darstellung, am besten nehme ich den ISO-Standard. Also so in der YAML-Datei wie in der YAML-Datei oder auch nicht, wie wir nachher noch sehen werden. Jetzt gibt es ja so, was Datum und Uhrzeit angeht, oft will ich ja nicht nur reinschreiben, so ja, der Vortrag beginnt dann und dann, sondern ich hätte gerne auf meine Uhr zum Beispiel die Meldung, ich habe heute einen Vortrag um 12.30 Uhr und der beginnt in so und so vielen Minuten. Also so Zeitabstände zwischen zwei Zeitpunkten, das ist manchmal sehr, sehr hilfreich. Fangen wir mal mit einer Trivialfrage an. Wie viele Tage hat denn eigentlich so ein Jahr? Im Allgemeinen und allermeistens 365 Tage. Dummerweise passt diese menschengemachte Näherung leider nicht mit den astronomischen Gegebenheiten zusammen, denn so ein tropisches Jahr ist so ein kleines bisschen länger. Deswegen hat man gesagt, wir machen Schaltjahre. Also alle 4 Jahre gibt es einen zusätzlichen Tag. Außer wenn wir ein Säkularjahr haben, das sind nämlich alle 100 Jahre. Es ist ja nicht 0,25, sondern ein bisschen weniger. Also muss man dann noch mal ein bisschen hincheaten, bis man sich hier an diese Zahl möglichst gut angenähert hat. Das heißt, wir machen so ein bisschen Braintwister. Wenn es durch 100 teilbar, also wenn es durch 4 teilbar ist, haben wir ein Schaltjahr. Wenn es aber durch 100 teilbar ist, ist es doch kein Schaltjahr. Aber wenn es durch 400 teilbar ist, ist es dann doch wieder ein Schaltjahr. Einfach, klar. Alle verstanden? Perfekt. Gut. Check. 2016 hatte 366 Tage. Wie viele Tage hatte 2015? Haben alle aufgepasst? 365. Point. Okay. 2000. Wie viele Tage? Wie bitte? 2000 hatte 366. Das war die Sache mit durch 400 wieder teilbar. 1900? 365. 1582. Was? 366? Ich gebe einen Tipp, 1582 ist nicht durch 4 teilbar. Ja, 355, ja, vollkommen naheliegend, nicht wahr? Ja, damals ist mal, das war so der Zeitpunkt, wo man auf die Idee gekommen ist, uns hauen gerade die Jahreszeiten ab. Weihnachten wandert irgendwie immer weiter in Frühjahr und hat festgestellt so, ja, das mit den 365 Tagen hat vielleicht nicht so pralle geklappt. Wir müssen da so einen leichten Shift einbauen und dann hat man einmal halt die Jahreszeiten wieder resettet und hat in dem Jahr einfach mal 10 Tage rausgestrichen und hat ab da dann Schaltjahre gemacht. Und weil das mit den Schaltjahren so ein triviales Problem ist, wie ihr gerade selber gemerkt habt, also wenn man jetzt mal so Sachen ausnimmt, wie das hier, ist das eigentlich... Da kommt man klar mit, oder?
Aber das Wichtige ist eigentlich, das sollst
du alles brauchen, die 30 Sekunden nicht. Ja, die Sekunden reden wir nachher. Wir arbeiten und tasten uns so vorsichtig an das Ganze ran. Ihr hofft, ihr habt Humor mitgebracht oder was zu trinken. Es gab da einmal, also die Älteren erinnern sich vielleicht an einen Musikplayer von Microsoft, der nannte sich der Zune. Und der hatte dann den merkwürdigen Effekt, der hat sich tatsächlich ganz gut verkauft, den Effekt irgendwo Silvester 2008, wenn die Leute ihre Partymucke anmachen wollten für die Silvesterparty, hat das Ding gar nichts mehr gemacht. Es hat einfach eingefroren, nichts gemacht. Und die ominöse Antwort von Microsoft war so, wir haben nach dem Problem nachgeguckt und es tut uns ganz arg leid, das Ding draint jetzt seine Batterie, er lasst es einfach liegen, macht es morgen wieder an, dann geht's wieder. Was? Der Code, der dahinter steckt, es sah so aus. Die hatten irgendwie einen Tageszähler ab einem bestimmten Startdatum und damit haben sie sich dann Jahr, Monat und Tag dann rausberechnet. Und mit nach dieser Logik, solange also dieser Tag größer 365 ist, wir prüfen mal, ist es ein Schaltjahr, 365? Wenn wir also größer 366 sind, dann ziehen wir 366 ab, zählen das Jahr 1 hoch, ansonsten ziehen wir 365 ab und zählen 1 hoch. Ja, ich bin am letzten Tag im Leap-Jahr, aber ich bin am letzten Tag am 366. Tag, also ich bringe hier nicht rein und damit läuft diese Weilschleife, naja, bis halt der 1. Januar ist oder der Akku leer ist, nicht wahr? Ja, ein unglücklicher Fehler, aber man sieht schon, also jetzt können wir alle über Microsoft lachen, aber ey, ganz ehrlich, zum Testen ist sowas doch scheiße, oder? Wer kommt denn auf sowas? Kommen wir nochmal zu dem YAML-Problem zurück. Ich habe schon gespoilert, hat was mit der ISO zu tun. Ich dachte, ich habe alles richtig gemacht mit ISO-Darstellung und so. Und in YAML steht dann tatsächlich drin, Datum, unterstützt Datum, Uhrzeit, ein Subset des ISO 8601 Formats. Ja, Subset, okay, in Ordnung, ich meine, dieses mit den Zeitspannen macht jetzt da keinen Sinn an der Stelle. ISO 8601 sagt, okay, ich kann hier die Zeit, da, die Uhrzeit in Zulu-Time, also zur Nullzeit angeben, dann hänge ich das Z hinten dran. Oder aber ich gebe kein Nix hinten dran ohne ein Suffix, dann ist es im Local Time, also der Ortszeit. Oder aber ich kann sagen, hier so einen Zeit-Offset zu UTC-Fix angeben. Und warum passiert dann trotzdem sowas hier? Also ich sage hier, es ist Local Time und er macht mir hier im Januar 20.30 Uhr draus. Und wenn ich Zulu-Time angebe, auch. Aber wenn ich hier plus 1 angebe, 19.30 Uhr mit einem Mal? Nee, es ist die Winterzeit, das wäre die normale Zeit. Also warum passiert genau das Umgekehrte, was ich erwarten würde? Man lese das Kleingedruckte, ISO sagt, keine Angabe, ist es Local Time? YAML sagt, ja, well, wenn Timezone omitted, dann ist es UTC. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Subset des ISO-Standards. Okay, also, so viel mal zum, mal mit Standard und Standard in Anführungszeichen. Was ist denn der erste Tag der Woche? Ein schönes Thema, nicht wahr? In Deutschland wurde jetzt, wer sagt, in Deutschland ist der Montag der erste Tag der Woche? Bitte um Handzeichen. Das ist die Mehrheit. Wer ist der Meinung, dass es schon immer der erste Tag der Woche war in Deutschland? Ihr kennt mich. Ja, war nämlich tatsächlich erst seit 1975 so. Vorher hatten wir gesehen, hieß es, der Standard nämlich, eine Woche beginnt am Sonntag um 0.00 Uhr. Es ist noch gar nicht so unendlich lange her. Die UNO hat irgendwann mal 1978 gesagt, Leute, wir müssen da mal aufräumen, wir machen da jetzt einen Standard und sagen, der Montag ist international der erste Tag. Ja, bis auf halt so ein paar Länder, die sagen, ja, UNO, das ist schön, was ihr da sagt, wir sagen trotzdem, es ist der Sonntag. Nächste Sache. Das ist ganz großartig. Also ich hasse diese Notation persönlich. Die Angabe der Kalenderwoche. Die Kalenderwoche. Ich muss jedes Mal blättern. Ja, im Geschäftsbereich, im Chefsbaren ist das offensichtlich vollkommen geil. Ja, wir errechnen mit Fertigstellung des Produkts in Kalenderwoche 42. Ja, gell? Wenn Sie aber sagen, wir sind in KW 23 schon fertig, dann werde ich immer skeptisch. So, also die Wochen des Jahres irgendwie beginnen mit KW 1. Und ja, was ist jetzt die erste Woche des Jahres? Das ist die Woche, die mindestens 4 Tage liegt in der Montag. Das ist genau richtig. Und das sagt auch der ISO-Standard. Das ist die Woche, die mehr Tage vom neuen als vom alten Jahr hat. Also die 4. Januar beinhaltet. Das ist offiziell nach ISO-Standard die KW 1. Und wer hält sich alles an den ISO-Standard auf dieser Welt? Die ISO. Wer hält sich nicht daran? Zum Beispiel die Amerikaner. Die sagen, der 1. Januar, die KW 1 ist da, wo der 1. Januar drin ist, weil es, because it's logic, nicht wahr? Weil das Jahr fängt an, dann fängt auch die KW 1 an. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, das ist also unabhängig vom Wochentag, es gibt also unvollständige Wochen. Das heißt, im Extremfall kann in USA so ein Jahr auch 44 Kalenderwochen heißen. Das heißt umgekehrt, wenn ihr mit einem Geschäftspartner in USA habt und ihr vereinbart die Fertigstellung zu KW 23 oder wir treffen uns in KW 23 dort und dort am Flughafen, kann es sein, dass ihr euch um eine Woche verpasst. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Die Uhrzeit. Wir arbeiten uns vorher langsam aber in die Details runter. Ja, wann begann denn dieser Vortag? Ja, sind wir schon da, die Frage, nicht wahr? Früher, so in der guten alten Zeit, hat man einfach gesagt, ja, Mittag ist, wenn die Sonne im Zenit steht, also am höchsten Punkt. Das ist die wahre Uhrzeit, wenn man das so berechnet. Problem, das ist halt je nach Breitengrad ist das halt dann anders, nicht wahr? Also wenn man so um die Erde wandert, ist das halt immer man anders, nicht wahr? Das war lange Zeit egal, solange man nur zu Fuß unterwegs war oder vielleicht mal ein paar Schritte ein Stückchen mit der Postkutsche gemacht hat oder so. Aber die Leute waren in früheren Zeiten vergleichsweise immobil. Das änderte sich spätestens, als die Eisenbahn populärer wurde. Und dann stellte man auch fest, wir wollen Fahrpläne machen. Wann kommt das Ding? Wann fährt der Zug ab? Wann kommt der an? Und wie lange braucht der unterwegs? Und wenn ich das alles in lokaler Sonne in lokaler Zeit macht, ist spätestens das Berechnen der Reisedauer ziemlich komisch, nicht wahr? Und dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt, ja, wir müssen irgendwas machen. Die Seefahrer haben übrigens ihre Uhrzeit mitgenommen, haben sie für die Positionsbestimmung gebraucht, die hatten da ganz andere Probleme. Und dann haben halt einzelne Länder angefangen halt zu definieren, also Frankreich zum Beispiel, Pariser Zeit, das war halt einfach die Normzeit und nach dem haben sich alle anderen richten müssen. Blöd ist, wenn da halt jedes Land oder möglicherweise jede Region ihr eigenes Züppchen kocht und deswegen wurde da sowas eingeführt, das sich da nannte die Zeitzonen. Also man hat gesagt, okay, innerhalb von gewissen Bereichen sagen wir einfach, es wird die Mittagszeit von einem Grad halt genommen und alle, die links und rechts daneben sind, bei denen ist halt Mittag ein bisschen früh, also im Idealfall, so die Idee, halt eine halbe Stunde früher oder später.
Ich mag nur eins drauflegen. UTC und GMT.
Ja, kommen wir nachher noch drauf. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe noch mehr Folien, keine Sorge. UTC und GMT, Greenwich Mean Time und UTC, die Coordinated Universal Time. Wir kommen gleich noch drauf. Also die Idee war, wir machen da halt so Bereiche und da ist halt links und rechts davon ist Mittag halt eine halbe Stunde früher oder später, aber gefühlt ist es immer noch eigentlich, also der Mittagshunger kommt immer noch gefühlt etwa mittags, nicht wahr? Und theoretisch hätte man dann Zeitzonen von minus 11 bis plus 12. Und damit hätte man die Welt aufräumen können, jetzt kann aber schlecht sich irgendjemand hinsetzen und der ganzen Welt vorschreiben und so macht ihr das jetzt. Das ist also die Zuordnung zu der Zeitzonendefinition. Das ist Hoheit, also das ist Staatshoheit. So, jetzt steht hier oben schon dran, UTC und Coordinated Universal Time. Wer findet den Fehler? Ja, also, kommt, ja. Also man hat irgendwann mal gesagt, also die Briten waren halt die Seefahrernation, die haben da irgendwie so auch die Zeithoheit gehabt, und die haben einmal gesagt, die Nulllinie ist die GMT, die Greenwich Mean Time. Ja, Greenwich, das war dann irgendwie nicht so populär, dann hat man es mal UTC genannt. Also wir haben das dann internationalisiert, umbenannt auf koordinierte Weltzeit. So, die Nationen, die damals am Tisch saßen, waren insbesondere am Tisch saßen, um das mal irgendwie mal diesen Standard zur Welt zu bringen, diese Normierung. Das war auf der einen Seite das britische Empire, die Seefahrernation, und auf der anderen Seite La Grande Nation auf der anderen Seite des Kanals. Und jetzt gehen so Sachen los wie die Engländer würden sagen, Universal Coordinated Time, das wäre die UCT. Die Franzosen hätten überhin gesagt, Temps Universel Coordonné, die TUC. Also, passt irgendwo nirgendwo, also hat man sich auf den Kompromiss geeignet, man hat die Buchstaben in der einzigen Möglichkeit angeordnet, die in beiden Sprachen keinen Sinn macht. Deswegen heißt das Ding jetzt UTC. Und im weltweiten Überblick sieht man schon, also diese Zeitzonen, das sollten eigentlich so Spalten von oben nach unten sein. Man sieht schon, die machen hier so Schlenkerer, da werden mal dicker, mal dünner. Und hier gibt es Gegenden, da werden sie einfach manche komplett ausgelassen. Jedes Land kann das doch bitteschön so richten, wie es möchte. Und jetzt stellt euch vor, ihr schreibt jetzt eine Kalenderanwendung. Wer hat nicht schon mal über den Kalender seines Geschäftes geflogen? Das muss man doch mal besser machen. Und fängt an, sich über Termine, über die Landesgrenzen hinaus Gedanken zu machen oder sowas. Und stellt euch vor, ihr braucht nicht nur die Information, wir haben den Termin ausgemacht, sondern ich muss auch in der Vergangenheit mal nochmal zurückrechnen. Wann war denn das damals? Kommen wir nachher nochmal drauf. Also Australien, Indien, ich habe gleich Kartenausschnitte. Einmal nochmal hier mal den Vergleich so, also weiß wäre tatsächlich so die Sonnenzeit, rot heißt früh dran, blau spät, also das geht je nachdem, wo man ist, also deutlich, ganz deutlich von dem Mittelweiß weg, also China, Kasachstan hier, die haben kaum weiß, die sind einfach komplett woanders. Ja, XKCD hat natürlich einen Comic dazu, die haben einmal die Karte gezeichnet nach den Zeitzonenzuordnungen, wie dann die Welt aussehen müsste. Ja, schon ein bisschen bizarr. Und hatte natürlich einen kreativen Vorschlag, dass man natürlich das ganz anders machen könnte, dass man immer sagt, dass man das nach Sonnenauf- und Untergang doch festlegen könnte. Die Sonne geht immer um 6 Uhr auf und immer um 6 Uhr unter und alles. Die Nacht und Tag, das muss halt entsprechend gedehnt werden, hat sich zum Glück auch nicht durchgesetzt. Nächstes Problem. Ja, das mit den 1-Stunden-Schritten ist natürlich eine nette Annahme, vereinfachte Annahme, aber natürlich leider falsch. Ja? Die Zeitzonen in der EU, ich habe noch keinen abschließenden Vorschlag gesehen. Man versucht, einen Flickenteppich zu vermeiden. Und das
es gab eben den Vorschlag, da würde es quasi durch Benelux, Frankreich, mit Britannien zusammen und Spanien. Und dann, Spanien, Portugal ist dann eine Zeitzone weiter, oder bei denen mit dabei. Und dann Deutschland, Italien und so weiter bis Skandinavien und dann Polen, nach Polen quasi alles dann in einer weiteren Zeitzone. Das wäre nämlich diese.
Das wäre näher an der natürlichen Zeit, wenn man es so machen würde, aber die Realität schaut ja anders aus. Was? Die Realität schaut ja anders, wieder anders aus. Ja, ja. Also hier mal einen kurzen Blick hier auf Indien. Da gibt es sowas wie plus 5,5, plus 5, 3 Viertel, plus 6,5. Sehr divers das Ganze. Australien ist auch großartig. Das wäre eigentlich 8, 9 und 10 den Farben nach. Die machen hier plus 8, hier machen sie plus 9,5, hier machen sie plus 10. Außer dieser kleine Fleck hier unten, die machen plus 8, 3 Viertel. Weil es geht. Noch geiler, die Datumsgrenze, wenn man da mal hinschaut. Super. Also wie gesagt, minus 11 bis plus 11, plus 12 war die Theorie. Hier haben wir die minus 11, hier die plus 12. Hier gibt es plus 13. Da drüben finden wir irgendwo noch plus 14. Hier minus 9,5. Eben, weil es geht. Ja, hat so Effekte wie, also dass an der Datumsgrenze, also wenn man da Geschäfte treiben möchte, ist das ziemlich bescheuert, weil man hat mit einem Mal nur noch 4 überlappende Werktage, weil die Wochenenden, bei einem ist immer gerade Wochenende sonst. Und to add insult to injury, die Zeitzonen, die ändern sich. Also Leute kommen auf die Idee und sagen, ja, wir gehören jetzt einer anderen Zeitzone zu. Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr eine Anwendung schreibt mit Kalendern, die möglicherweise nicht nur für die Zukunft verwendet werden oder möglicherweise was Historisches machen zurück, rennt um euer Leben. Ja, Samoa wird genannt. Samoa hat 2011 gewechselt von minus 11 auf plus 13. Das heißt, die haben den ganzen Tag ausgelassen. Von 29.12. folgte der 31.12. Der Grund war, man macht gerade mehr Handel mit Australien. Wie gesagt, die Sache mit den überlappenden Werktagen. Ist aber, sie sind da Wiederholungstäter, weil die haben schon mal gewechselt, nicht wahr? In die Gegenrichtung, weil man da halt gerade mehr Handel mit den USA betrieben hatte. Und sie wollten einmal Silvester, einmal die letzten Zeiten. Ja, also den 4. Juli 1982 gab es zweimal. Ich habe gehört, dass das Lokal damals nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist. Und Gerüchte halber, die ich leider nicht nachvollziehen konnte, meinte jemand, also dass als es endlich durchgestanden war, folgte angeblich ein Freitag und daher wurde der Spruch, thank God, it's Friday, stammen. Konnte ich leider nicht bestätigen. Aber es ist eine nette Geschichte. So, es gibt noch mehr ausgelassene Tage. Wie gesagt, so Kalenderumstellungen gab es mehrfach. Russland hat irgendwann mal 3 Wochen ausgelassen. Das ist auch ganz solide. Mal was ein friedliches Beispiel. Nordkorea hat letztes Jahr gesagt, wir wechseln von unserer Pyongyang-Time, die 8,5 war, because weil es geht, auf die Zeitzone von Südkorea, so um mal ein pazifistisches Zeichen zu setzen. Und es gibt eine tolle Webseite, die nennt sich timeanddate.com, die haben so eine Liste, das ist allein die Liste für dieses Jahr, was sich so bezüglich Zeitzonen, Sommerzeit geändert hat. Also die Eintragsliste ist erstaunlich. Genau, wo kommt die Information her? TZ-Data, da ist das Stichwort. Und die Antwort ist, es ist nicht immer TZ-Data. Leute, die Java benutzen, so Leute soll es geben, zumindest zum Brötchen verdienen, habe ich gehört, da stammt es, die haben ihre eigene TZ-Data mit. Das heißt, die Timezone-Information wird per Standard nicht vom Betriebssystem geholt, sondern aus der Java-Runtime. Das heißt, mit dem Update von Java kann es sein, dass es neue Zeitzonen-Informationen gibt. Man kann Java dazu prügeln, dass es die vom Betriebssystem nimmt, andere Sache. Aber wenn das soll heißen, diese Timezone-Information ist ein Moving Part, gegen das ihr möglicherweise testet oder auch nicht testet. Das heißt, Tests können brechen, weil es ein Betriebssystem-Update gab oder ähnliches. Ja, Zeitsprünge. Zeit sollte eigentlich keine Hopser machen. Es gibt Schaltsekunden. Also manchmal wird nochmal eine Sekunde eingefügt. Macht irgend so ein Gremium und die ist nicht regelmäßig. Das liegt daran, wie die Erdrotation sich halt ändert und wird halt gemessen und dann einigt sich ein Gremium zu sagen, jo, wir machen mal wieder eine Schaltsekunde, ist mal wieder Zeit. Da sieht man so über die Jahre aufgeteilt so das Delta und man versucht das natürlich irgendwo so um die Null zu halten. Hat man gesehen, hier war es lange Zeit mal nicht nötig, hat das noch oben drin lang fallen lassen und jetzt hat es wieder öfters passiert. Momentan rutschen wir gerade wieder unter die Null, irgendwann demnächst wird uns wieder eine Schaltsekunde blühen. Ja, woher es kommt, die Erde dreht sich nicht, die Erde eiert, es gibt Erdbeben und sowas, das hat Auswirkungen einfach auf das Ganze. Aber hey, was ist schon so eine Sekunde unter Freunden, nicht wahr? Es gab von 1999 bis 2005 keine Schaltsekunde. Was ist in der Zeit noch passiert? Die Dotcom-Blase ist gewachsen und irgendwann implodiert. Da haben viele Leute sehr viel Software in sehr kurzer Zeit geschrieben mit möglicherweise entsprechender Gründlichkeit. Also 2012 schepperte es. Die Amazon Cloud hat es einmal komplett erwischt. Also quasi das gesamte Amazon hat es einfach mal ausgeknipst. Problem, Linux High Resolution Timer. Ja, die Sekunde 60, also nach 59 kommt eben in dem Fall die 60 und nicht die 00. Das war nicht darstellbar, also hat NTP halt einfach mal die Sekunde 1 zurückgestellt und das zweimal gelaufen hat. Und dann mit einmal lief, also war es mal die Zeit einmal rückwärts. Und Google hat damals schon gesagt, wir brauchen so ein NTP-Patch, so ein Leap-Smear. Wir lassen die Zeit einfach mal vorsichtig ein bisschen langsamer laufen und dann geht es schon. So, ja, also damals einmal alle auf die reingefallen. Aber hey, danach haben wir ja alle aus dem Problem gelernt, nicht wahr? 2015 gab es dann keine Probleme mehr, oder? Well, ja, irgendwie Reddit hat geschrieben, ja, wir haben da dieses Cassandra-Dingens da und hat's gekracht, tut uns leid. Android und Twitter hat vorzeitig ein neues Datum angezeigt. Qantas hat 400 Flüge in Australien mal gegroundet. Und ja, Amazon. Well, Amazon. Unglücklich, nicht? SAP kommt gleich noch, keine Sorge. SAP lasse ich nicht aus. Es bleibt kein Auge trocken. Wer hat denn hier den ersten Lightning Talk nachher? Also ich warte dann jetzt. Ich mache jetzt einfach mal weiter, bis der Lightning Talk Mensch kommt. Ich habe noch mehr. Okay, 2016 Schaltsekunde. Cloudflare hat da diese Hipstersprache Go genommen und da gab es dann auch Probleme drin und badam. Sommer-Winterzeit. Sommer-Winterzeit. Gerade wird in der EU ja mal wieder drüber diskutiert, dass man das vielleicht abschaffen könnte, weil blöd. Also die Idee war mal irgendwann mal Energiesparen. Das war mal die Argumentation in den 70er Jahren, Erdölkrise oder sowas, hatten längere Abende im Sommer, der mehr Sommerzeit ist schön. Also das war die Ideen dahinter. Es gab schon Kritiken früher, also es geht weiter in der Geschichte zurück. Tatsächlich erste eingeführte Sommerzeit war 1916 im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn. Da haben das aber nach kurzer Zeit wieder bleiben lassen. Im Weltkrieg gab es wieder Sommerzeit und dann wieder in der Ölkrise und jetzt vielleicht also bald nicht mehr. Mehr Fun, Sommerzeit. Sommerzeit. Wann wird auf Sommerzeit umgestellt und wie viel ist denn die Sommerzeit? Wie bitte? Letzter Sonntag im März, erster im Oktober. Zumindest bei uns. Fußnote. Also, die Amerikaner sind anders und noch viele andere Länder noch viel anders. Ich komme gleich drauf. Die südliche Hemisphäre macht Sommerzeit natürlich, wenn bei uns Winter ist. So am Rande. Nur, also macht natürlich Sinn, nicht wahr? England hatte von 1940 bis 1945 Double Summertime. Wegen, weil es geht und die Abende da im Krieg besonders, ich weiß es nicht. Australien macht nur in Teilen Sommerzeit. Es gibt so eine Insel draußen, die machen zwar Sommerzeit, aber nur so ein bisschen, nämlich mit 30 Minuten Verschiebung. Libyen hat 2013 gesagt, hey, scheiße, wir lassen das jetzt bleiben. Unglücklicherweise nur wenige Tage, bevor umgestellt wurde. Das heißt, alle Leute, die irgendwelche IT-Systeme pflegen, die irgendwas mit Datum und Uhrzeit machen, ich denke gerade nur an internationale Flüge, hatten vermutlich den Arsch voll zu tun, irgendwie dafür zu sorgen, dass ihre Pläne irgendwie halbwegs noch sinnvoll taten. England wechselt übrigens eine Woche früher auf Sommerzeit, andere Länder machen das ganz unterschiedlich. Ja, als ich den Vortrag zum ersten Mal vorbereitet habe, las ich währenddessen auf Twitter mit einem Mal, Ägypten macht übrigens auch nicht mehr mit, also 3 Tage vor der Umstellung, viel Spaß allen. Aber hey, in der Zwischenzeit hat die Welt doch daraus gelernt, sowas Kurzfristiges, schlecht Planbares ist doch echt schlecht für alle, wissen wir doch, oder? Ja, außer Marokko, nicht wahr? 2018, zwei Tage vor Umstellung auf Normalzeit sagen sie, hey, Sommerzeit ist geil, wir bleiben mal auf Sommerzeit. Und jetzt kommen die Profis von SAP. Die haben gesagt, da gab es dann ein entsprechendes Memo, bitteschön, kommt die Umstellung auf Winterzeit. Bitteschön, laut SAP-Empfehlung, alle SAP-Systeme abschalten, ausmachen, von bis. Bitte abschalten und danach wieder geordnet hochfahren, weil sonst there be dragons. Also dann die Drachen fressen euer SAP-System sonst auf oder so. Neuere SAP-Versionen kriegen das irgendwie hin, die lassen in der entsprechenden Zeit, in der Stunde halt die Zeit mal halt halb so schnell laufen. Ja, genau, ja. Ja, Problemlösung durch Dokumentation.
Wir haben das Problem gehabt, wenn es doppelte Timestamps gibt, dann nicht gut.
Ja, doppelte Timestamps sind immer. Timestamps kommen wir gleich noch drauf. Also, manche nehmen es mit Humor so. Also, in der Zeit fahren die U-Bahnen rückwärts, nicht wahr? Bitte die Abfahrtszeiten beachten, nicht wahr? Ja. Ansonsten, Sommerzeit. Das ist meine Lieblingsanekdote zu dem Thema. Kann auch Menschenleben retten. Es gab da mal. Es gab da mal einen Vorfall in der Israel- und palästinensische Zone. Das ist ja nicht so unbedingt der friedlichste Flecken dieser Erde. Leider, leider, leider. Da gab es ein Problem, da bewegte sich ein, also Phänomen war, irgendwo ein Stück außerhalb von Tel Aviv oder einer ähnlich belebten Stadt explodierte auf freier Strecke mit einem Mal ein Auto. Autobombe drin. Die einzigen Toten waren zwei Palästinenser, wie es schien. Was war passiert? Israel und Palästina machen beide Sommer- und Winterzeit. Israel ist ein christlich geprägtes Land. Das Palästinensergebiet richtet sich da eher nach einer anderen Religion. Diese andere Religion, da gibt es so, also das ist tatsächlich also auch heute noch so in vielen islamisch geprägten Ländern, da gibt es den Ramadan, der wandert aber irgendwie auch nach, ich weiß nicht nach welchen Gesetzmäßigkeiten, nach, wie bitte? Der wandert nach dem Mondkalender und Sonnenjahr, also der wandert irgendwie so durch das Jahr durch. Und der Ramadan ist für die Gläubigen tatsächlich eine sehr anstrengende Zeit, weil sie von Sonnenauf bis Sonnenuntergang fasten sollen. Und um die Leute nicht weiter aus dem Tritt zu bringen, setzen solche Länder, manche dieser Länder, insbesondere Palästina, die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit in der Zeit aus. Also während des Ramadan, wenn die Umstellung während dem Ramadan wäre, wird nach dem Ramadan erst auf Sommer-Winterzeit umgestellt. Was dort der Fall war, das heißt, die hatten leider so einen Off-by-One-Error und hatten die Bombe 1, die Zeitbombe, die sie im Auto gefahren hatten, die sie eigentlich an eine belebte Kreuzung bringen wollten, die dann zur Primetime mit Rush-Hour und sowas dort sicherlich viele Menschenleben gekostet hätte, die ist auf die Weise eine Stunde zu früh explodiert. Ja. Also was wir eigentlich über Zeitzonen wissen wollen, wir wollen eigentlich irgendwie so eine, nicht dieses plus zwei, minus eins oder was auch immer haben, sondern wir wollen eigentlich so eine Region haben wie Europe, Berlin oder sowas. Das hat man beim Rechner-Setup sicher irgendwo mal gesehen. Und daraus ergeben sich dann die Regeln für die Offsets gegenüber UTC und da stecken dann auch in der TZ-Lib-Datenbank die entsprechenden Ausnahmen drin. Laptop-Standby ist übrigens auch schon ein schöner Punkt mit Zeitsprüngen. Das heißt, man macht zu, man macht wieder auf. Mit einmal ist mehr als eine Sekunde vergangen oder mehr als ein Moment für die Software. Sollte man darauf achten. Verletzt aber wenigstens diese Monotonie-Annahme nicht. Überqueren von Zeitzonen, wenn man mit Local Time rechnet oder sowas, kann man mit einem Mal auch in Teufelsküche kommen. Das heißt, wir haben gerade eben schon von Timestamps gesprochen. Also intern nach außen will man den Benutzern am besten ihrem Datumsformat und Uhrzeitsformat ihre Zeit anscheinend. Intern möchten wir sowas wie einen Timestamp haben. Gibt es einen schönen Comic dazu. Timestamp fängt halt nicht von der Zeitzone ab. Und das Konzept ist für Nicht-Techies offensichtlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Zu einem Timestamp ist halt die Uhrzeit auf der Welt überall gleich, aber der Timestamp ist der Timestamp. So, I don't understand, help. Ja, also Menschen wollen lokale Datum-Uhrzeit, Programmierer wollen Timestamps. Timestamps, eindeutiger Zeitstempel, der dann eben mit der Information, plus der Information, wo befindet sich jemand geografisch, Mapping darauf auf diese Regelliste, die lokale Uhrzeit berechnen kann. Das wäre großartig. Noch wäre großartig, so eine Monotonie-Eigenschaft. Also ein Zeitstempel, wenn ich einen Zeitstempel hole und danach nochmal einen, ist der zweite Zeitstempel größer als der vorige. So, jetzt gibt es da dieses Ding, das nennt sich Unix Timestamp. Da steckt der Name schon drin und das ist leider eine Finte der Entwickler. Das Ding zählt nämlich die Sekunden seit 1970, aber ohne Schaltsekunden. Also der sagt immer, ein Tag ist immer 86.400 Sekunden lang. Man kann also Unix-Timestamp hernehmen durch 86.400 teilen, weiß, wie viele Tage seitdem vergangen sind. Das schaut dann halt so aus, wenn die Schaltsekunde kommt, ja, da kommt sie hier, 60, hier wird weitergezählt, der Unix-Timestamp, geht weiter hoch und jetzt kommt der Datumsprung und dann sind wir, hier springt die Unix-Timestamp halt eine Sekunde zurück, weil wir können es halt nicht darstellen. Ja, da wäre das mit dem Liebs mir halt eine feine Sache gewesen und dumm. Ein unglückliches Ding, das heißt, viele Programmiersprachen bringen Bibliotheken mit, die sich um sowas auch dediziert kümmern. Java hat da kenne ich es halt recht gut vom Geschäft her. Die haben dann eine Timestamp-Funktion, die dann halt sowas auch abfängt, dass sowas nicht passiert. Da kann ich mich dann tatsächlich auf die Monotonie drauf verlassen, aber einfach nur Unix-Timestamp holen ist kein Timestamp. So. ja, woher kriege ich eigentlich mal so eine Basisuhrzeit her? Ich habe einen Timer drin, der zählt möglicherweise recht genau. Wo kriege ich Informationen her? Wie viel Uhr ist es denn jetzt gerade draußen so in der wirklichen Welt? Wie bitte? Die was? NTC? NTP. NTP, Network Time Protocol, ganz genau, wunderbar. Das ist ganz vereinfacht gesprochen, ich schaue mir meinen aktuellen Zeitstempel an, frage den NTP-Server, wie viel Uhr ist es? Der antwortet mir mit der Uhrzeit zurück. Ich messe die Laufzeit, teile sie durch zwei, also die Antwortpaket ist natürlich die Antwort aus der Vergangenheit. Ich nehme mal einfach die Laufzeit her, teile sie durch zwei, addiere das drauf, das ist dann ein guter Schätzer. Ich mache das ein paar Mal, mittel das, dann habe ich meine Uhrzeit. Problem. Also funktioniert im Prinzip, aber keine kryptografische Sicherung. Das heißt, jemand, der das buchen möchte, kann jemanden da möglicherweise ganz andere Zeiten unterjubeln. Das ist jetzt möglicherweise ein harmloser Prank, gehen irgendwelche Alarme vom Termin los. Es sei denn, man hat so ein altes iPhone mal gehabt, da gab es diesen Joke mit Blast from the Past, stell doch mal deine Uhr auf 1970 ein, du wirst eine große Überraschung erleben, voll geil, der Blast, das Easter Egg. Ja, das Easter Egg vor das iPhone ein, nicht wahr? iPhone, NTP, NTP Spoofing, naja, also okay, NTP in vertrauenswürdigen Umgebungen, sonst, wenn man sich drauf verlassen muss. Der Mobilfunk, mein Handy stellt sich auch ohne Internetverbindung automatisch auf die Uhrzeit ein, nicht wahr? Senden die aktuelle Uhrzeit. Ja, meistens, es sei denn, die Technik spinnt, wie 2016 bei E+, die waren halt mal 10 Minuten daneben, also, na, was sind 10 Minuten unter Freunden und ja, wir haben das Problem doch danach im Griff, oder auch nicht. Okay, GPS. Jedes Smartphone hat GPS drin. Und GPS funktioniert irgendwie mit Laufzeitunterschieden. Da muss eine Uhrzeit drin stecken. Großartig. Tolle Sache. Ja, gab mal so 13 Mikrosekunden, mal war es mal daneben, was sie da gebroadcastet haben. Unglücklicher Fehler, kommt nicht wieder vor. Und 13 Mikrosekunden sind jetzt für die Otto-Normal-Anwendung jetzt hat vielleicht tatsächlich nicht kriegsentscheidend. Ja, aber GPS-Zeit ist astronomische Zeit, da sind keine Schaltsekunden berücksichtigt. Das ist dann vielleicht jetzt wieder unglücklich. Das heißt, wer sich nach GPS-Zeit nur errichtet, dessen Uhren gehen heute bereits 17 Sekunden vor. Okay, wie gesagt, Uhrzeit ist von Menschen gemacht und nicht von Informatikern, deswegen ist die Welt einfach kompliziert irgendwie. Aber hey, Informatiker machen ihre APIs für Programmiersprachen. Ist doch großartig. Da ist doch jetzt alles dann ganz einfach, nicht? Ich guck mal ein paar Programmiersprachen rein. Als erstes mal gibt's hier Cautionary Tale und eine Warnung, wenn man hier bei DuckDuckGo zum Beispiel sucht nach Java Time Expression, als erstes kommt die Warnung raus, do not troll your own. Bitte, bitte, bitte bau nichts selber. Es ist alles schrecklich und es ist viel schrecklicher, als du es dir im Moment jetzt gerade vorstellen kannst. Es gibt Bibliotheken wie zum Beispiel Joda Time oder es gibt inzwischen seit Java 8 eine vernünftige, ja, Java 8, Stichwort. Vor Java 8, also Java war gerade mal 15 Jahre alt, da kam dann endlich mal eine API dazu, eine brauchbare API für Datum Uhrzeit. Vorher war das nämlich so, Monat war 0 basiert, der Tag war 1 basiert, weil es absolut Sinn macht. Und das Datum, Jahr war natürlich 1900 basiert, also absolut klar, nicht wahr? Dann gibt es eine Klasse für SQL, die von Java Date abgeleitet ist. Aber das Date beinhaltet Datum und Uhrzeit und SQL-Date hat zwar die Uhrzeitfelder geerbt, aber die haben da keine Bedeutung, weil es ist so großartig, dass Künstler angefangen haben, Bilder zu malen, also Salvatore Dali zum Beispiel, Java Util Date, Öl auf Leinwand, ja. Seit Java 8 ist es besser, man muss es jetzt nur noch verwenden, die Legacy-Sachen sind natürlich noch drin, wegen Abwärtskompatibilität. Python! Gibt es die PyTZ-Bibliothek, also standardmäßig nichts drin, man bindet PyTZ ein, because battery is not included. Und dann kann man PyTZ fragen, welche Zeitzonen-Offset hat eine bestimmte Zeitzone, also was ist denn der Abstand? Habe mal nachgefragt, bei PyTZ 2014.2 sagte mir hier für Europe Berlin ist +1 zu dem Zeitpunkt gewesen. Okay, prima. Machen wir mal ein Versionsupdate, 2014.3 +53, ja, vielen herzlichen Dank auch für das Gespräch. JavaScript. Ich habe mal die aktuelle LTS-Version mal kurz ausprobiert, Node-Version mal aufgemacht, Node, und dann sagte ich New Date 2016/7/15, Jahr, Monat, Tag. Dann bekam ich zurück hier 2016/7/15 Zulu Time. Okay? Und was passiert, wenn ich jetzt hier die Null weglasse? Es ist natürlich vollkommen klar, dass das dann 2014/22 Uhr sein muss. Wenn ihr das im Browser ausprobiert, das, also dieses Verhalten variiert je nach JavaScript-Version und weiß nicht was, in Firefox gibt's nochmal eine andere kreative Antwort momentan, in Chrome gab's die identischen Daten, also, ja. Und dann gibt es natürlich noch PHP, da hat jemand einen Bug eingereicht, hat gesagt, ich habe hier die Leereingabe 000 um 0:00 eingegeben und dann bekam ich raus, hat mir das Ding also inkorrekterweise gesagt, das ist 30.11.1999, irgendwann am Abend oder sowas. Das ist doch falsch. Ja, Antwort, no, it's not a bug, it's a feature. Not a bug, perfectly normal. Weil, ja, nicht wahr, PHP, da ist alles not a bug, it's perfectly normal. Fassen wir zusammen. Warum um alles in der Welt? Warum ist das alles so kompliziert? Ich sag das mal mit einem Buchtitel. Ja, weil das Universum einfach eine Scheißgegend ist. Die Erde dreht sich halt, ist keine Kugel, sondern eher so eine Kartoffel im Weltall. Es gibt Erdbeben, alles ruckelt und zuckelt, das eiert irgendwie durch die Gegend und Menschen, bis sie das mal überreißen oder sowas, haben sie schon 10-mal irgendwelche Konventionen sich überlegt, die sich gesellschaftlich etabliert haben und well, deal with it. Bedeutet für uns Entwickler, wenn ihr eine internationale Anwendung schreibt, statt nimmt nichts selber machen, nehmt Bibliotheken, nehmt gute Bibliotheken und schaut euch genau an, was die Dinger tun bzw. nicht tun. Solltet ihr in die Verlegenheit kommen, eine Anwendung für historische Daten zu schreiben, ja, dann rennt da vielleicht am besten um euer Leben. Also es stecken viele Feinheiten drin, die zunächst pathologisch klingen und dann doch sehr, sehr krasse Auswirkungen so auf die IT-Landschaft haben können. Unterscheide und nutze weise den Unterschied zwischen Timestamp oder der Uhrzeiten- und Zeitzoneninfos. Bibliotheken verwenden, Testbarkeit ist so ein Ding und vor allen Dingen mit diesen Moving Parts, die können halt auch, selbst wenn ihr jetzt anständig Tests schreibt, die Moving Parts können außerhalb eures Programmcodes liegen, Beispiel Java im JDK drinnen mit der Timezone-Datenbank oder mit dem, was halt auf dem Betriebssystem gerade jeweils installiert ist. Okay, damit bin ich durch. Ich hoffe, ich habe euch den Mittagsessenshunger nicht verdorben. Vielen herzlichen Dank und ich mache hier frei für die Lightning Talks.